Efor, der mit dem Frühstückstablett hereinkam, fand ihn halb angezogen auf dem Bett, wie er mit geschlossenen Augen in einer fremden Sprache redete. Er schüttelte ihn. Shevek erwachte mit einem krampfhaften Ruck, stand auf und wankte ins Nebenzimmer an den Schreibtisch, der vollkommen leer war. Er starrte den Computer an, der gelöscht worden war, und blieb dann stehen wie ein Mann, der einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und es noch nicht weiß. Efor konnte ihn überreden, sich wieder hinzulegen, und erklärte: »Sie haben Fieber, Herr. Arzt rufen?« »Nein.« »Wirklich nicht, Herr?« »Nein, lassen Sie niemanden herein. Sagen Sie allen, dass ich krank bin, Efor.« »Dann holen die aber bestimmt einen Arzt. Könnte sagen, dass Sie noch immer arbeiten, Herr. Das mögen Sie.« »Schließen Sie ab, wenn Sie hinausgehen,« befahl Shevek. Sein nicht transparenter Körper hatte ihn im Stich gelassen. Die Erschöpfung hatte ihn geschwächt, daher war er unruhig und panisch. Er fürchtete sich vor Paul, vor Ohir, vor einer polizeilichen Hausdurchsuchung. Alles, was er über die Urasti-Polizei, die Geheimpolizei gehört, gelesen und halb verstanden hat, tauchte nun lebhaft und einschüchternd in seiner Erinnerung auf, wie bei einem Menschen, der sich selbst eine Krankheit eingesteht und sich dann überdeutlich an jedes Wort erinnert, das er jemals über Krebs gelesen hat. In fiebriger Verzweiflung starrte er zu Efor empor. »Sie können mir vertrauen«, sagte der Diener, auf seine unterwürfige, trockene, schnelle Art. Er brachte Shevek ein Glas Wasser und ging hinaus. Dann wurde von außen der Schlüssel umgedreht. Während der nächsten zwei Tage umsorgte er Shevek mit einem Takt, der mit seiner Schulung als Diener wenig zu tun hatte. »Sie hätten Arzt werden sollen, Efor«, meinte Shevek, als seine Schwäche allmählich nur noch eine physische, aber nicht unangenehme Trägheit war. »Sagt meine Alte auch immer. Wenn die mal krank ist, will sie auch immer nur von mir gepflegt werden. Du hast ein Händchen dafür«, behauptet sie immer. »Kann wohl sein.« »Haben Sie sich je mit Krankenpflege befasst?« »Nein, Herr. Mit Krankenhäusern will ich nichts zu tun haben. Schlimm genug, wenn ich mal in einem von diesen Dreckslöchern krepieren müsste.« »Den Krankenhäusern? Was ist denn damit?« »Gar nichts, Herr. Jedenfalls nicht mit denen, in die man Sie bringen würde, wenn es Ihnen wirklich schlecht ginge«, antwortete Efor freundlich. »Ja, aber welche meinen Sie denn?« »Unsere. Dreckig. Wie das Arschloch von einem Müllmann.« Efor sagte es ohne Hass, sehr anschaulich. »Alt. Kind ist in so einem gestorben. Löcher im Fußboden, so große Löcher, dass die Balken zu sehen sind. Ich frage, wie kommt das? Denn da kommen die Ratten rauf, durch diese Löcher, bis in die Betten, und die sagen, altes Haus, seit 600 Jahren Krankenhaus. Haus der himmlischen Harmonie für die Armen, heißt es. Und was ist es? Ein Dreckloch.« »Und es war Ihr Kind, das in diesem Krankenhaus gestorben ist?« »Ja, Herr, meine Tochter Laia.« »Woran ist sie gestorben?« »Herzklappenfehler, behaupten die. Ist nicht alt geworden, 2 Jahre alt, als sie starb.« »Haben Sie noch andere Kinder?« »Keine, die leben. 3 hatten wir. Schwer für die Alte. Aber jetzt sagt sie, na ja, brauchen wir uns jetzt keine Sorgen, um die zu machen. Kommt alles aufs Gleiche raus. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Herr?« Das plötzliche Umschalten auf die Syntax der gehobenen Klasse ließ Shevek zusammenzucken. Ungeduldig sagte er, ja, reden Sie weiter. Und da er spontan geantwortet hatte oder weil es ihm nicht gut ging und er ein wenig aufgeheitert werden musste, erfüllte ihm Efor diesmal seinen Wunsch. »Früher habe ich mal gedacht, dass ich Sanitäter beim Militär werden könnte«, fuhr er fort. »Aber dann sind sie mir zuvor gekommen. Wehrdienst.« »Ordonnanz«, haben sie gesagt. »Du wirst Ordonnanz.« »Und das bin ich geworden. Gute Ausbildung, Ordonnanz. Vom Militär bin ich dann gleich bei einem Herrn in Dienst gegangen.« »Sie hätten sich doch beim Militär als Sanitäter ausbilden lassen können, oder?« So ging die Unterhaltung weiter. Shevek konnte ihnen nur schwer folgen, der Sprache und des Inhalts wegen. Er hörte von Dingen, mit denen er überhaupt keine Erfahrung hatte. Er hatte bisher weder eine Ratte noch eine Kaserne, ein Irrenhaus, ein Armenhaus, eine Pfandleihe, eine Hinrichtung, einen Dieb, ein Mietshaus, einen Mietseintreiber oder einen Menschen gesehen, der arbeiten wollte und keine Arbeit fand. Und noch nie ein totes Baby in einem Graben. All diese Dinge kamen in Efors Erzählungen als Alltäglichkeiten oder alltägliche Schrecken vor. Um sie zu verstehen, musste Shevek seine ganze Vorstellungskraft aufbieten und sich jedes bisschen Wissen über Urras ins Gedächtnis rufen. Und dennoch waren sie ihm auf eine Art und Weise vertraut wie nichts von dem, was er bisher hier gesehen hatte. Und er verstand. Dies war das Uras, von dem er auf Anaris in der Schule gehört hatte. Dies war die Welt, aus der seine Vorfahren geflohen waren, um lieber Hunger, die Wüste und ewiges Exil zu wählen. Dies war die Welt, die Odos Geist geformt und sie achtmal eingesperrt hatte, weil sie ihre Meinung sagte. Dies waren die Leiden der Menschen, in denen die Ideale seiner Gesellschaft wurzelten, der Boden, auf dem sie gewachsen waren. Es war nicht das wirkliche Uras. Die Würde und Schönheit des Zimmers, in dem er und Efor saßen, war ebenso real wie das Elend, in dem Efor geboren war. In Shevecks Augen war es nicht die Aufgabe des denkenden Menschen, die eine Realität auf Kosten der anderen zu leugnen, sondern beide einzubeziehen und miteinander zu verbinden. Das war keine leichte Aufgabe. »Sehen wieder müde aus, Herr«, sagte Efor, »sollten jetzt ruhen.« »Nein, ich bin nicht müde.« Efor betrachtete ihn einen Moment lang. Wenn Efor in seiner Eigenschaft als Diener auftrat, war sein zerfurchtes, sauber rasiertes Gesicht völlig ausdruckslos. Während der letzten Stunde jedoch hatte Shevek beobachtet, wie sein Ausdruck von Härte über Humor und Ironie bis zu Zynismus und Schmerz wechselte. In diesem Augenblick verriet seine Miene Mitgefühl. »Ganz anders da, wo Sie herkommen«, sagte Efor. »Ganz anders. Keiner ohne Arbeit«, sein Ton enthielt eine leichte Andeutung von Ironie oder Frage. »Richtig. Und keiner hungrig?« »Keiner muss hungern, solange die anderen essen.« »Aha. Aber wir haben Hunger gelitten. Wir sind fast verhungert. Vor 8 Jahren hatten wir eine Hungersnot. Ich kenne eine Frau, die damals ihr Baby umbrachte, weil sie keine Milch mehr hatte und es nichts anderes gab, nichts, was sie ihm zu essen geben konnte. Es ist nicht alles Milch und Honig auf Anaris, Efor.« »Daran zweifle ich nicht, Herr«, antwortete Efor mit einem dieser merkwürdigen Rückfälle in die höfliche Diktion. Dann sagte er mit einer Grimasse, die Zähne bleckend, »aber dort gibt es wenigstens keine von denen.« »Von denen? Sie wissen doch, Herr Shevek, was Sie mal gesagt haben. Die Besitzler.«